Kapitel 12 Soziale Neurowissenschaften Einführung und ausgewählte Befunde Abschnitt 12.1 Grundlagen Sie mögen verwundert darüber sein, dieses Kapitel zu Social Neuroscience in einem Sozialpsychologie-Lehrbuch zu finden, denn was hat Sozialpsychologie mit Hirnforschung, Biologie oder Technik zu tun? Um den Hintergrund hierfür etwas klarer zu machen, gehen Sie nochmal die vorherigen Kapitel gedanklich durch. Für beinahe jedes sozialpsychologische Phänomen lassen sich mehrere Erklärungsansätze finden. Lerntheoretische Begründungen, unterschiedliche psychologische Erklärungen oder auch biologische und neurochemische Ansätze. So wissen Sie beispielsweise aus dem Kapitel zur Aggression, dass aggressives Verhalten unter anderem erlernt sein kann, von Einflüssen der Situation abhängt oder auch eine biologische Komponente aufweist. Jede dieser Annahmen kann wiederum mit unterschiedlichen methodischen Herangehensweisen überprüft werden. Ohne sich dabei gegenseitig auszuschließen, können mehrere Annahmen korrekt sein und einander ergänzen. Diese mehrdimensionale Betrachtungsweise bietet so einen noch tieferen und umfassenderen Einblick in die jeweilige Thematik. Zudem begünstigen gerade die neueren neurowissenschaftlichen Methoden die Entscheidung zwischen verschiedenen theoretischen Erklärungen für ein bestimmtes Phänomen. Denn sowohl auf subjektiver Ebene als auch auf der Verhaltensebene ist es oftmals schlicht nicht möglich, eine definitive Entscheidung darüber zu treffen, ob der eine oder andere Erklärungsansatz für ein bestimmtes Phänomen, in Klammern zum Beispiel Aggression, mehr oder weniger zutreffend ist. Die Neurowissenschaften liefern hier zwar auch keine definitive Antwort, aber zusammen mit anderen Methoden ermöglichen sie eine weitere Annäherung an eine valide Bestimmung psychologischer Prozesse. Abschnitt 12.1.1 Begriffsbestimmung Wie der Name bereits vermuten lässt, beschäftigt sich das Feld Social Neuroscience mit den neuronalen Grundlagen sozialpsychologischer Phänomene. Die Forschungsbereiche klassische Sozialpsychologie, Kognitionswissenschaften und moderne Neurowissenschaften werden also miteinander kombiniert. Analog zum Eingangsbeispiel ist das Ziel darin zu sehen, durch die Verknüpfung von biologischer und sozialer Perspektive ein besseres und genaueres Verständnis des menschlichen Erlebens und Verhaltens zu erreichen. Eine Kombination aus klassischen sozialpsychologischen und neurowissenschaftlichen Methoden kann besonders dann hilfreich sein, wenn die übliche methodische Herangehensweise keine neuen Erkenntnisse bringt bzw. bestimmte Fragestellungen damit nicht beantwortet werden können. Vor diesem Hintergrund sehen Cacioppo und Berntsen Social Neuroscience auch als ein Forschungsfeld an, das sich sowohl mit den neuronalen Prozessen des Gehirns als auch den sozialen Prozessen seiner Umwelt auseinandersetzt. Im Mittelpunkt steht dabei die wechselseitige Beziehung zwischen biologischem und sozialem System, von der jede der entsprechenden Disziplinen profitieren könne. Das Ziel ist also die Erforschung sozialen Verhaltens bzw. sozialpsychologischer Phänomene und entsprechender Hypothesen mithilfe multidisziplinärer Methoden. Diese mehrdimensionale Herangehensweise klingt logisch, denn einerseits können mit unterschiedlichen Methoden auch unterschiedliche Aspekte eines Phänomens erfasst werden, und andererseits wissen wir, dass sich Körper, in Klammern Gehirn, Gedanken und Gefühle gegenseitig beeinflussen. Denken Sie beispielsweise an die Emotion Angst. Diese zeigt sich körperlich, etwa durch eine erhöhte Pulsfrequenz und vermehrte Schwitzen, gedanklich, wenn wir uns zum Beispiel Sorgen darüber machen, eine Prüfung nicht zu bestehen, und gefühlsmäßig, da wir uns angespannt, unsicher und eben ängstlich fühlen. Insofern stellen die neurowissenschaftlichen Methoden in der klassischen Sozialpsychologie keinesfalls nur einen trendigen Hype dar, sondern sind im Hinblick auf eine umfassende Hypothesentestung und Theoriebildung als eine Ergänzung und wichtige Herausforderung zu sehen. In Klammern siehe hierzu Abbildung 12.1 im gedruckten Buch. Diese Entwicklung hin zur Miteinbeziehung neurowissenschaftlicher Methoden zeigt sich nicht zuletzt in der Vielzahl an wissenschaftlichen Zeitschriften, die in den letzten 20 Jahren in diesem Bereich neu auf den Markt kamen, etwa dem Journal of Cognitive Neuroscience oder Nature Neuroscience. Ein weiteres Indiz ist auch die drastisch gestiegene Anzahl neurowissenschaftlicher Publikationen. Als eine der grundlegendsten Veröffentlichungen in der Geschichte der sozialen Neurowissenschaften gilt diejenige von Leslie Brothers. Darin schlägt er vor, soziale Phänomene in verschiedensten Formen zu untersuchen, sei es durch Verhaltensbeobachtung, durch Ergebnisse aus dem Tierbereich oder auch anhand von Läsionsstudien am Menschen. Zudem setzt er bestimmte neuronale Schaltkreise im Gehirn mit bestimmten Sozialverhalten in Verbindung und spricht sogar von einem sozialen Gehirn. Definition: Das Feld der sozialen Neurowissenschaften, in Klammern Social Neuroscience, beschäftigt sich mit den neuronalen Grundlagen sozialpsychologischer Phänomene. Durch eine mehrdimensionale Herangehensweise werden die biologische, kognitive und soziale Perspektive miteinander verknüpft, beziehungsweise sozialpsychologische Fragestellungen, Hypothesen und Theorien mithilfe neurowissenschaftlicher Methodik überprüft. Das Ziel besteht darin, ein umfassenderes Bild menschlichen Erlebens und Verhaltens zu bekommen. Definition Ende. Abschnitt 12.1.2. Methodische Herangehensweise. Die Methoden der Neurowissenschaften sind sehr vielfältig. Typischerweise sind sie jedoch nicht invasiv, was bedeutet, dass sie dem menschlichen Körper keinen Schaden zufügen oder in irgendeiner anderen Art und Weise in den menschlichen Körper eindringen. Zwar werden teilweise Personen mit Hirnschäden oder Anomalien bzw. Auffälligkeiten im Gehirn untersucht, in Klammern etwa bei Schlaganfall, Psychopathie, Autismus, es erfolgt aber natürlich keine künstliche Verletzung bzw. Schädigung. Je nachdem, welche Zielsetzung man verfolgt, unterscheiden sich die methodischen Verfahren. Steht beispielsweise der Erkenntnisgewinn über die zugrunde liegende anatomische Struktur im Vordergrund, so sind Verfahren wie die Computertomographie in Klammern CT oder die Magnetresonanztomographie in Klammern Kernspintomographie MRT geeignet. Soll dagegen die Aktivität bestimmter Nervenzellen gemessen werden, so greift man zum Beispiel auf das Elektroenzephalogramm in Klammern EEG oder das Magnetenzephalogramm in Klammern MEG zurück. Sehr interessant sind auch bildgebende Verfahren, die die Funktion bestimmter Hirnareale bzw. deren Aktivierung sichtbar machen. Hierzu zählen die Positronenemissionstomographie in Klammern PET oder auch die funktionelle Magnetresonanztomographie in Klammern FMRT. Im Gegensatz zum EEG, das eine hohe zeitliche Auflösung besitzt, in Klammern das heißt die neuronale Aktivität, lässt sich sehr genau in ihrer zeitlichen Abfolge feststellen, ist die räumliche Auflösung bei der FMRT sehr gut. Insofern können aktivierte Hirnregionen millimetergenau erkannt werden. In Anbetracht der Methodenvielfalt möchten wir uns in diesem Kapitel auf die funktionelle Magnetresonanztomographie in Klammern FMRT/FMRI beschränken. Diese ist im Bereich Social Neuroscience neben dem EEG das wohl am häufigsten eingesetzte Verfahren. Alle in diesem Kapitel vorgestellten Befunde beziehen sich daher ausschließlich auf FMRT-Untersuchungen. Technische Grundlagen der funktionellen Magnetresonanztomographie in Klammern FMRT. Vielleicht kennen Sie die bunten Bilder, die bestimmte Hirnareale in unterschiedlichen Farben abbilden. Diese stammen häufig von FMRT-Untersuchungen. Die Bilder zeigen dabei neben der Lage bzw. Anatomie bestimmter Hirnregionen auch deren Aktivierung anhand unterschiedlicher Farben und Farbabstufungen. Die Farben Gelb und Rot stehen beispielsweise für positive Aktivierung, Blau dagegen für negative bzw. verringerte Aktivierung, in Klammern Deaktivierung. Aber wie gelangt man zu diesen Aufnahmen? Und welche Aktivierung wird dabei erfasst? Diesen Fragen möchten wir im Folgenden auf den Grund gehen, wobei wir nicht das Ziel verfolgen, einen umfassenden Einblick in die technischen Grundlagen der Kernspintomographie zu geben. Dazu könnte man ein gesamtes Buch schreiben. Vielmehr geht es darum, Ihnen einen Eindruck darüber zu vermitteln, was mit diesem Verfahren überhaupt gemessen wird. Generell sind für dieses Verfahren zwei wesentliche Bestandteile zentral. Zum einen die grundlegenden Mechanismen der Magnetresonanztomographie, in Klammern MRT, Kernspintomographie, und zum anderen der funktionelle Aspekt, der das Sichtbarmachen von Stoffwechselvorgängen und damit die indirekte Messung von Aktivität betrifft. Vereinfacht gesagt, geht es also zum einen um die anatomischen Gegebenheiten, also den Aufbau der einzelnen Hirnstrukturen bzw. deren Lage, in Klammern Lokalisation, und zum anderen darum, welche dieser Strukturen bei bestimmten Prozessen bzw. Aufgaben aktiv sind und welche Funktionen ihnen zukommen, in Klammern funktionelle Aktivität. Magnetresonanztomographie, in Klammern MRT. Das Sichtbarmachen unterschiedlicher Hirnstrukturen, Blutgefäße, Ventrikel etc. gelingt mithilfe der MRT. Das Prinzip dahinter ist folgendermaßen. Die Versuchspersonen kommen zur Messung in einen Magnetresonanztomographen, in Klammern MRT, oder umgangssprachlich in die Röhre bzw. in den Scanner, siehe hierzu Abbildung 12.2 im gedruckten Buch, von dem ein sehr starkes Magnetfeld ausgeht. Dieses weist gewöhnlich eine Feldstärke von 1,5 oder 3 Tesla auf und ist damit ca. 60.000 Mal stärker als das Magnetfeld der Erde. Was passiert nun? Unser Gehirn enthält eine große Menge an Wasserstoffatomen. Diese haben einen Eigendrehimpuls, das heißt, sie kreisen um ihre eigene Achse und erzeugen dadurch ein magnetisches Feld. Wenn nun ein Proband im Scanner liegt, so richtet sich die Mehrzahl der Wasserstoffatome entlang der Längsachse dieses Magnetfeldes aus. Sie rotieren also um die Längsachse des statischen Magnetfeldes, in Klammern Längsmagnetisierung, longitudinale Magnetisierung. Die Geschwindigkeit ihrer Rotation wird dabei als Larmor-Frequenz bezeichnet. Sind die Wasserstoffatome parallel ausgerichtet, befinden sie sich in einem energiearmen Zustand, in Klammern andere Ausrichtungen, bedeuten einen energiereichen Zustand. Wendet man nun künstliche Energie auf, indem über eine elektromagnetische Spule des Scanners Radiofrequenzwellen, in Klammern RF, abgestrahlt werden, so verlassen die Wasserstoffatome ihren energiearmen Zustand. Sie nehmen die eingestrahlte Energie auf, wechseln also in einen energiereichen Zustand und richten sich für die Dauer der RF-Einstrahlung antiparallel aus, in Klammern Quermagnetisierung, transversale Magnetisierung. Nach Ende der RF-Einstrahlung geben die Wasserstoffatome ihre Energie wieder ab und kehren in den Ausgangszustand, parallel zur Längsachse zurück. Die dabei abgegebene Energie stellt das MRT-Signal dar und wird von einer Empfangsspule gemessen. Funktionelle Magnetresonanztomographie, in Klammern FMRT. Wie bereits erwähnt, ist das Besondere an der funktionellen Magnetresonanztomographie, in Klammern FMRT, dass die Aktivität einzelner Hirnregionen gemessen werden kann. Welche Areale sind beispielsweise aktiv, wenn ich ein Bild betrachte oder eine Entscheidung treffe? Die neuronale Aktivität wird dabei nicht direkt gemessen, sondern indirekt über den Blutsauerstoffgehalt im Gehirn. Dabei sind zwei Phänomene zentral. Erstens die sogenannte funktionelle Hyperämie bzw. Luxusperfusion und zweitens der Bolt-Effekt, in Klammern Blood Oxygenation Level Dependent. Der erste Punkt betrifft die Tatsache, dass neuronale Regionen, die aktiv sind, verstärkt mit Sauerstoff versorgt werden. Dieser wird über das Blut zu den jeweiligen Hirnregionen transportiert, wobei mehr Sauerstoff geliefert, als tatsächlich verbraucht wird. Es kommt daher zu einem O2-Überschuss bzw. zu einer örtlichen Anreicherung von Sauerstoff. Daneben ist der sogenannte Bolt-Effekt wichtig, der die Tatsache beschreibt, dass die magnetischen Eigenschaften des Blutes und damit verbunden auch die Stärke des Signals bei der FMRT-Messung abhängig vom Blutsauerstoffgehalt, in Klammern Blood Oxygenation Level Dependent, sind. Man macht sich also die Tatsache zunutze, dass sauerstoffreiches Blut, in Klammern Oxyhämoglobin, und sauerstoffarmes Blut, in Klammern Desoxyhämoglobin, unterschiedliche magnetische Eigenschaften aufweisen. Während Oxyhämoglobin kaum magnetisch ist, weist Desoxyhämoglobin, das im Ruhezustand, in Klammern ohne Aktivität bzw. O2-Verbrauch vorzufinden ist, hohe magnetische Eigenschaften auf. Warum ist dieser Unterschied der magnetischen Eigenschaften nun wichtig? Sind bestimmte Hirnareale aktiv, kommt es lokal zu einem erhöhten Blutfluss und damit zu einer Anreicherung mit O2, was wiederum dazu führt, dass mehr Oxyhämoglobin als Desoxyhämoglobin vorzufinden ist. Wie wir wissen, ist Desoxyhämoglobin stark magnetisch. Dadurch wird die Stärke des Magnetfeldes gestört und es kommt zu Magnetfeldinhomogenitäten. Dies führt wiederum dazu, dass das Signal schwächer wird. Im Gegensatz dazu verändert das wenig magnetische Oxyhämoglobin das statische Magnetfeld nicht. Folglich kommt es zu weniger Magnetfeldinhomogenitäten, was wiederum mit einem stärkeren FMRT-Signal einhergeht. Insofern geht eine hohe Aktivität in bestimmten Hirnregionen mit einem O2-Überschuss einher, der wiederum zu einem stärkeren FMRT-Signal führt. Sie sehen, neuronale Aktivitätsunterschiede werden indirekt erfasst, indem man Veränderungen im Blutsauerstoffgehalt misst. In Klammern siehe hierzu Abbildung 12.3 im gedruckten Buch. Abschnitt 12.2. Ausgewählte Befunde aus dem Bereich der sozialen Neurowissenschaften. Wie eingangs erwähnt, befasst sich das Gebiet der Social Neuroscience mit den Themen der klassischen Sozialpsychologie. Die Tatsache, dass das gesamte Buch sozialpsychologische Aspekte behandelt, wir aber nur dieses eine Kapitel im neurowissenschaftlichen Bereich haben, macht deutlich, dass es unmöglich ist, in dieses Kapitel alle entsprechenden Befunde einzuarbeiten. Daher widmen wir uns nur ausgewählten Aspekten und bleiben dabei ganz eng an der Definition von klassischer Sozialpsychologie, nämlich dem Einfluss, den tatsächlich oder imaginiert anwesende Personen auf das Erleben und Verhalten von Individuen haben. Da wirkliches Verhalten mit FMRT schwer zu untersuchen ist, beschränken wir uns hauptsächlich auf das Erleben. Hierbei unterteilen wir in Selbst und Andere bzw. Interaktionen mit anderen. Es geht also um die Wahrnehmung unserer eigenen Person, die Wahrnehmung von anderen Personen sowie die Interaktion mit diesen. Eine strikte Trennung dieser Bereiche ist jedoch kaum möglich, schließlich erleben wir uns selbst innerhalb eines sozialen Kontextes, vergleichen uns mit anderen bzw. erhalten dadurch ein Bild von uns selbst. Abschnitt 12.2.1. Das Selbst. Kaum ein anderes Konstrukt ist vielschichtiger und wird häufiger beforscht als das Konstrukt des Selbst. Das Interesse an diesem Forschungsfeld liegt laut Leary und anderen darin begründet, dass die Repräsentation des eigenen Selbst eine Brücke zwischen der Umgebung eines Individuums und seinen individuellen Gedanken, Verhaltensweisen und Emotionen bildet. Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass, insbesondere in den letzten Jahren, die Neurowissenschaften Interesse an diesem spannenden Themengebiet fanden. Wenn wir vom Konzept des Selbst aus neurowissenschaftlicher Perspektive sprechen, ist darunter kein einheitliches Konzept zu verstehen. Vielmehr werden innerhalb des Selbst verschiedene Prozesse unterschieden oder es wird nach inhaltlichen Bereichen differenziert. Beispielsweise anhand der zugrunde liegenden Stimulusmodalität, in Klammern zum Beispiel verbale Aufgaben oder emotionale Bilder. Insgesamt haben die Neurowissenschaften dazu beigetragen, das Konzept des Selbst mit seinen unterschiedlichen selbstbezogenen Prozessen näher zu differenzieren. Nordhoff und Bernpohl unterscheiden beispielsweise diverse Domänen, die sich auf unterschiedliche Teilaspekte des Selbst beziehen. Darunter fallen die Repräsentation von Stimuli als auf die eigene Person bezogen, das Monitoring bestimmter selbstbezogener Informationen, die Evaluation und Bewertung selbstbezogener Stimuli oder auch der Prozess der Selbstaufmerksamkeit, das heißt die Aufmerksamkeit und das Erkennen des eigenen Gesichts bzw. Körpers sowie interner Vorgänge. Aber auch Aspekte wie Agency, also das Gefühl, kausal in eine Handlung involviert zu sein, in Klammern zum Beispiel ich selbst bin kausal für die Bewegung eines Objektes von A nach B verantwortlich, Ownership, die Wahrnehmung des eigenen Körpers und der Umwelt als selbstbezogen oder das räumliche Selbst, die Wahrnehmung des eigenen Körpers im Raum, werden unterschieden, um nur einige davon zu nennen. So vielschichtig wie das menschliche Selbst sind auch die Ergebnisse, die neurowissenschaftliche Untersuchungen dazu in den letzten Jahren hervorgebracht haben. Unabhängig davon, welcher Gliederung des Selbst man nun folgt und an welchem spezifischen Prozess des Selbst man interessiert ist, allen gemeinsam ist, dass Stimuli zur Untersuchung herangezogen werden, die als stark auf die eigene Person bezogen wahrgenommen werden, in Klammern zum Beispiel Fotos der eigenen Person im Vergleich zu Fotos bekannter oder fremder Personen. Man spricht in diesem Zusammenhang deshalb auch von selbstbezogener oder selbstrelevanter Informationsverarbeitung. Häufig wird in Untersuchungen die Verarbeitung selbstrelevanter Informationen mit einer Kontrollbedingung, wie etwa der Verarbeitung fremdbezogener Informationen, verglichen. Dies kann sich beispielsweise auf verbale Aufgaben beziehen, bei denen Versuchspersonen mit Eigenschaftswörtern konfrontiert werden und bewerten sollen, inwiefern diese sie selbst, in Klammern selbstbezogen, oder andere Personen, in Klammern fremdbezogen, Kontrollbedingung beschreiben. Aber auch emotional bedeutsame Bilder oder Gedächtnisaufgaben können herangezogen werden, um selbst- und nicht selbstbezogene Verarbeitung miteinander zu vergleichen. Kortikale Mittellinienareale, in Klammern CMS, und die Verarbeitung selbstbezogener Informationen. Überblicksarbeiten konnten zeigen, dass sich in Untersuchungen zu selbstbezogenen Prozessen, trotz einer enormen Fülle an Forschungsarbeiten, häufig die sogenannten kortikalen Mittellinienareale, in Klammern Cortical Midline Structures, CMS, siehe hierzu Abbildung 12.4 im gedruckten Buch, als besonders bedeutsam herauskristallisieren. Wie der Name bereits andeutet, werden hierzu jene Areale gezählt, die entlang der Mittellinie des menschlichen Gehirns angesiedelt sind und als eine anatomische und funktionelle Einheit betrachtet werden. Konkret zählen dazu der mediale orbitale präfrontale Kortex, in Klammern MOPFC, der ventromediale präfrontale Kortex, in Klammern VMPFC, der suprä- und supragenuale anteriore zinguläre Kortex, in Klammern PACC-SACC, der dorsomediale präfrontale Kortex, in Klammern DMPFC, der mediale parietale Kortex, in Klammern MPC, der posteriore singuläre Kortex, in Klammern PCC, und der retrospleniale Kortex, in Klammern RSC. Verarbeitung selbstbezogener Informationen in kortikalen Mittellinienarealen, in Klammern CMS. Kelly et al. Führten in diesem Zusammenhang eine Untersuchung durch, in der Versuchspersonen verschiedene Eigenschaftswörter bewerten mussten. Die Versuchspersonen durchliefen dabei drei Bedingungen. Sie bewerteten in zufälliger Reihenfolge das jeweilige Eigenschaftswort im Hinblick darauf, inwiefern die Eigenschaft auf sie selbst, in Klammern Selbstreferenz, und auf den damaligen US-Präsidenten Bush, in Klammern Fremdreferenz, zutrifft. In einer weiteren Kontrollbedingung beurteilten die Versuchspersonen semantische Aspekte der Eigenschaftswörter, beispielsweise in Bezug auf den Schrifttyp, in Klammern Fallreferenz. Später verglichen die Autoren die Bedingungen Selbstreferenz versus Fremdreferenz sowie Selbstreferenz versus Fallreferenz. In beiden Vergleichen zeigte sich eine spezifische Aktivierung im MPFC. In einer ähnlich aufgebauten Studie von Johnson et al. Wurden die Versuchspersonen mit Statements zu ihren, in Klammern möglichen, Fähigkeiten, Eigenschaften und Einstellungen konfrontiert. In Klammern zum Beispiel, ich vergesse wichtige Dinge oder ich bin ein guter Freund. In der Kontrollbedingung wurden Statements präsentiert, die allgemeines semantisches Wissen erforderten. In Klammern zum Beispiel, 10 Sekunden sind mehr als eine Minute. In beiden Fällen mussten die Versuchspersonen ihre Zustimmung oder Ablehnung angeben. Ein Vergleich beider Bedingungen ergab ebenfalls eine verstärkte Aktivierung im anterioren MPFC sowie im PCC in der selbstrelevanten Bedingung. Die Autoren konnten damit zeigen, dass sich die Verarbeitung selbstbezogener Informationen deutlich von der Verarbeitung anderer semantischer Informationen abgrenzen lässt und lieferten damit einen Hinweis darauf, dass es selbst tatsächlich eine abgrenzbare kognitive Struktur darstellt. Platek und Kemp, in Klammern Vergleiche 2009, untersuchten einen bereits oben erwähnten wichtigen Aspekt des Selbst, die Erkennung des eigenen Gesichts. Zu diesem Zweck wurden den Versuchspersonen Bilder von Familienmitgliedern, Freunden, Fremden und sich selbst präsentiert, wobei die Aufgabe darin bestand, die Bilder durch Tastendruck einer dieser Personen zuzuordnen, in Klammern zum Beispiel einem Familienmitglied oder einem Fremden. Die Autoren konnten je nach Relevanz des Gesichts für die jeweilige Person unterschiedliche Aktivierungsmuster zeigen. Die Erkennung des eigenen Gesichts ging mit einer erhöhten Aktivierung in anterioren medialen Substraten, in Klammern ACC, MPFC einher, wobei das Erkennen von Familienmitgliedern und das Erkennen des eigenen Gesichts starke Parallelen in der Aktivierung hervorriefen. Je höher die Ähnlichkeit anderer Gesichter zu unseren eigenen, in Klammern was bei Familienmitgliedern wahrscheinlicher ist, desto größer auch die Schwierigkeit, das Gesicht genau zu identifizieren. So wundert es nicht, dass der ACC hier besonders aktiv war, dessen Aktivität häufig mit inneren Konflikten, Unsicherheit oder auch mit sozialen Dilemmata in Verbindung gebracht wird. Darüber hinaus spielt der ACC eine Rolle bei der Verarbeitung relevanter Stimuli. McRae et al. Untersuchten die neuronalen Grundlagen eines weiteren wichtigen Selbstaspektes, jenes des Selbstwissens. Die Versuchspersonen mussten verschiedene Persönlichkeitseigenschaften dahingehend bewerten, in welchem Ausmaß die jeweilige Eigenschaft sie selbst beschrieb. Im Anschluss daran absolvierten die Versuchspersonen einen für sie überraschenden Gedächtnistest. Alle zuvor präsentierten Wörter wurden zusammen mit unbekannten Wörtern vorgegeben, wobei die Aufgabe darin bestand, anzugeben, ob das Wort bereits bekannt oder neu war. Wörter, die zuvor als selbstbezogen deklariert wurden, wurden besser erinnert als nicht selbstbezogene Wörter, wobei sich darüber hinaus für richtig erinnerte selbstbezogene Eigenschaften differenzielle Aktivierungsmuster im MPFC, in Klammern, neben anderen Regionen zeigten. Wir sehen also, dass sich in Untersuchungen zur Verarbeitung selbstbezogener Informationen eine bemerkenswerte Konsistenz in den Ergebnissen zeigt. Aber was bedeutet die Aktivierung in kortikalen Mittellinienarealen, in Klammern CMS, nun konkret? Dieser Frage ging Nordhoff et al. In einer Meta-Analyse nach. Studie: Funktionale Spezialisierung der Aktivierung in kortikalen Mittellinienarealen, in Klammern CMS. In Untersuchungen zu selbstbezogenen Prozessen stellt man sich häufig die Frage, inwieweit eine Aktivierung der CMS spezifisch für selbstbezogene Prozesse ist. Anders formuliert, stehen verschiedene Aktivierungsmuster innerhalb der CMS auch für verschiedene selbstbezogene Prozesse? Nordhoff et al. Interessierten sich zudem für die Frage, ob sich eine CMS-Aktivierung bei der Verarbeitung selbstbezogener Informationen über sämtliche inhaltliche Domänen hinwegfindet, inwiefern sie also als Aufgaben unabhängig zu verstehen ist. Zu diesem Zweck reanalysierten die Autoren 27 PET- und FMRT-Studien der letzten Jahre und bezogen dabei diverse inhaltliche Domänen ein. Sie analysierten beispielsweise Studien, in denen mit verbalen Aufgaben gearbeitet wurde, oder Studien, die sich auf die Bewertung emotionaler Bilder bzw. Bilder von Gesichtern bezogen. Eine Clusteranalyse, in Klammern Verfahren zur Entdeckung bestimmter Strukturen bzw. Gruppen innerhalb eines Datensatzes über alle Studien, ergab 3 Cluster, die sich innerhalb der CMS anatomisch voneinander abgrenzen lassen. Ein ventrales, in Klammern VMPFC, PACC, dorsales, in Klammern DMPFC, SACC und ein posteriores Cluster, in Klammern PCC, Precuneus. In Klammern siehe hierzu Abbildung 12.5 im gedruckten Buch. Inwiefern sich diese Cluster auch funktional spezifischen Domänen, in Klammern zum Beispiel verbale oder emotionale Domäne, zuordnen lassen, prüften die Autoren in einem nächsten Schritt. Sie konnten zeigen, dass die gefundenen Cluster unabhängig von der inhaltlichen Domäne sind. In Klammern, es spielt also keine Rolle, ob es sich zum Beispiel um die Verarbeitung verbaler Informationen oder emotionaler Bilder handelt. Dies bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass eine Aktivierung der CMS bei der Verarbeitung selbstbezogener Stimuli auch funktional völlig unspezifisch ist. Was heißt das nun? Es zeigt sich zwar kein Zusammenhang mit dem Inhalt der Stimuli, aber die einzelnen Cluster lassen sich spezifischen Prozessen zuordnen, was die Verarbeitung selbstbezogener Informationen betrifft. Das ventrale Cluster scheint demzufolge dafür zuständig zu sein, externe oder interne Stimuli im Hinblick auf ihre Selbstbezogenheit einzuschätzen. Geht es also darum, Stimuli überhaupt als selbstbezogen wahrzunehmen, so werden Strukturen innerhalb dieses Clusters verstärkt aktiviert. Demgegenüber steht das dorsale Cluster. Dieses ist bei Prozessen aktiv, die sich auf die Evaluation selbstbezogener Stimuli beziehen, das heißt eine stark bewertende Dimension haben. Beispielhaft hierfür sind Aufgaben, bei denen man sich selbst bestimmte Eigenschaften zuschreiben soll. Anatomisch wird dieser Prozess durch das dorsale Cluster repräsentiert. Der dritte Prozess, den die Autoren mit dem posterioren Cluster in Verbindung bringen, bezieht sich schließlich darauf, aktuelle selbstbezogene Informationen mit bereits vergangener zu verknüpfen. Folglich geht es hierbei darum, neue selbstbezogene Informationen in den emotionalen und autobiografischen Kontext der eigenen Person einzuordnen. Studie Ende. Abgrenzung von Selbstrelevanz gegenüber emotionaler Valenz. Neben der funktionalen Spezialisierung der CMS-Aktivierung ist auch die Abgrenzung von Selbstbezogenheit oder Selbstrelevanz gegenüber emotionaler Valenz von Bedeutung. Eine Untersuchung, die sich mit der Verarbeitung selbstbezogener emotionaler Stimuli beschäftigt, ist jene von Fossati et al. Die Autoren verfolgten das Ziel, diejenigen neuronalen Regionen ausfindig zu machen, die spezifisch an der Verarbeitung selbstbezogener emotionaler Stimuli beteiligt sind und trugen damit einem Problem Rechnung, das bei der Untersuchung selbstbezogener Informationen häufig auftritt. Der Tatsache, dass emotionale Valenz und Selbstbezogenheit konfundiert sind. Das heißt, häufig kann nicht eindeutig geklärt werden, auf welche der beiden konfundierenden Variablen, in Klammern emotionale Valenz, Selbstbezogenheit, der Effekt der spezifischen Aktivierung bei der Verarbeitung selbstbezogener Informationen tatsächlich zurückgeht. Oder, wie bei Morin et al. Formuliert, we have emotional reactions to information that is self-relevant. Informationen, die wir mit unserer eigenen Person in Verbindung bringen, löst demnach eher eine emotionale Reaktion aus als nicht selbstbezogene Informationen. Fossati et al. Konfrontierten ihre Teilnehmer unter drei verschiedenen Bedingungen mit Wörtern, die positive und negative Persönlichkeitseigenschaften widerspiegelten. Erstens, die Versuchspersonen beurteilten die Eigenschaften im Hinblick auf die eigene Person, in Klammern selbstbezogen, und zweitens, in der Kontrollbedingung im Hinblick auf semantische Aspekte, in Klammern zum Beispiel Überprüfung, ob ein bestimmter Buchstabe enthalten ist. Drittens, zusätzlich bewerteten die Versuchspersonen die Eigenschaften in Bezug auf deren generelle Erwünschtheit. Speziell bei der selbstbezogenen Bewertung der Wörter fanden die Autoren eine verstärkte bilaterale, in Klammern beidseitige, Aktivierung des dorsalen medialen präfrontalen Kortex, in Klammern DMPFC. Die Aktivierung erwies sich als unabhängig von der Valenz der Wörter, also unabhängig davon, ob es sich um positive oder negative Wörter handelte. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch Gusnard und Kollegen, die ebenfalls eine verstärkte Aktivierung entlang des dorsalen MPFC bei der Bewertung selbstbezogener affektiver Bilder finden konnten. Die Autoren liefern damit weitere Hinweise darauf, dass die Verarbeitung selbstbezogener Informationen, insbesondere die Bewertung von Informationen als relevant für die eigene Person, spezifische Aktivierung im Bereich des MPFC hervorruft, unabhängig von der emotionalen Valenz. Diese spiegelt sich in anderen kortikalen, in Klammern etwa dem ventralen anterioren zingulären Kortex VACC und subkortikalen Arealen wie der Insula oder der Amygdala wieder. Zusammenfassend bleibt also festzuhalten, dass Informationen, die relevant für die eigene Person sind, spezielle Reaktionen im Gehirn hervorrufen. Darüber hinaus ist eine Unterscheidung in verschiedene selbstbezogene Prozesse möglich. Doch wie sieht es nun in Bezug auf die Wahrnehmung anderer Personen aus? Mit jenen Prozessen wollen wir uns in den folgenden Abschnitten befassen. Abschnitt 12.2.2 Soziale Wahrnehmung. Nachdem wir uns nun mit dem Selbst bzw. der Wahrnehmung selbstbezogener Information, / Stimuli, auseinandergesetzt haben, stellt sich natürlich die Frage, wie wir andere Menschen wahrnehmen und welche neuronalen Prozesse damit verbunden sind. Hier ist zunächst zu sagen, dass viele Areale, die bei Aspekten des Selbst aktiv sind, auch bei der Wahrnehmung anderer Personen beteiligt sind. Studie: Eigen- und Fremdperspektive. Neuronale Unterschiede und neuronale Überlappung. Vogelei et al. Konnten zeigen, dass das Einnehmen der eigenen Perspektive und das Einnehmen der Perspektive einer anderen Person teilweise zu einer gleichen neuronalen Aktivierung führen. Dazu präsentierten sie den Versuchspersonen, in Klammern neben der Kontrollbedingung, 4 unterschiedliche Versionen von Kurzgeschichten mit der Vorgabe, dass entweder die eigene Perspektive, in Klammern zum Beispiel Geschichte über eigenen Wochenendausflug, die Perspektive einer anderen Person, in Klammern zum Beispiel derjenigen eines Räubers, der einen Laden überfällt, oder sowohl die eigene Perspektive als auch diejenige einer anderen Person, in Klammern zum Beispiel derjenigen eines Räubers, der den eigenen Laden überfällt, eingenommen werden sollte. Während das Einnehmen der Fremdperspektive mit einer erhöhten Aktivität im Bereich des rechten anterioren singulären Kortex, in Klammern ACC, sowie des linken temporopolaren Kortex einherging, zeigten sich für das Einnehmen der eigenen Perspektive, also für die Verarbeitung selbstrelevanter Informationen, andere Aktivitätsmuster. Es konnte eine verstärkte Aktivierung des rechten temporoparietalen Übergangs, in Klammern Temporoparietal Junction, TPJ, gemeinsam mit einer ebenfalls erhöhten Aktivierung im ACC, in Klammern hier jedoch bilateral, festgestellt werden. Zusätzlich zeigte sich in jener Bedingung, in der sowohl die eigene als auch die fremde Perspektive salient waren, eine verstärkte Aktivierung des rechten lateralen präfrontalen Kortex, in Klammern RLPFC. Studie Ende. Wie kann diese Überlappung der Aktivierung bei selbst- und fremdbezogener Aufmerksamkeit nun interpretiert werden? Hierzu gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Vogelei et Alii sind der Ansicht, dass die gleichzeitige Salienz beider Perspektiven zusätzliche aufmerksamkeitsrelevante Mechanismen erfordert, die typischerweise im rechten IPFC repräsentiert sind. Darüber hinaus findet sich eine verstärkte Aktivierung dieses Areals auch bei Aufgaben, die stark konfliktbehaftet sind und deshalb besonderes in Anführungszeichen Monitoring, in Klammern Überwachung erfordern. Dagegen sind Nordhoff et Alii der Meinung, dass auch das Einnehmen der Perspektive einer anderen Person bis zu einem gewissen Grad selbstbezogene Verarbeitung erfordert. Und zwar insofern, als die bloße Beobachtung oder Vorstellung einer anderen Person über einen Mimikry-ähnlichen Prozess, in Klammern im Sinne von Nachahmung, dazu führt, dass sich die mentalen Zustände der Beobachtenden und der beobachteten Person annähern. Die neuronalen Befunde unterstützen damit die bereits erwähnte Schwierigkeit, beide Bereiche klar voneinander abzugrenzen. Soziale Wahrnehmung, in Klammern und weiterführend auch soziale Interaktion, ist nicht gänzlich vom eigenen Selbst zu trennen. Wir nehmen andere wahr, setzen diese Wahrnehmungen in Bezug zu uns selbst, stellen Vergleiche an etc. Oft sind damit auch emotionale Reaktionen verbunden. Im Bereich der sozialen Interaktion wird dies nochmal deutlicher. Schließlich interagieren wir mit anderen und treten als Individuum mit ihnen in Kontakt. Wir gehen auf sie ein, nehmen Dinge von ihnen an, werden beeinflusst und ja auch in gewisser Weise durch andere geformt. Insofern ist es nachvollziehbar, dass auch auf neuronaler Ebene Überschneidungen bzw. Ähnlichkeiten zwischen erster und dritter Person auftreten. Wenn wir uns im Folgenden mit sozialer Wahrnehmung beschäftigen, so ist sofort ein Schlagwort zentral: soziale Kognition. Wie wir bereits wissen, fallen darunter alle Aspekte, die mit uns selbst, mit anderen Personen bzw. unserer Beziehung zu diesen zu tun haben. Wie wir über andere Menschen denken, welche Persönlichkeitseigenschaften, Absichten, Ziele, Gedanken etc. wir ihnen zuschreiben, wie wir zu diesem Wissen gelangen, die jeweiligen Informationen hier zu speichern, verarbeiten oder abrufen. Eine hilfreiche Einteilung ist hierbei die Unterscheidung in kognitive, in Klammern gedankliche, und affektive, in Klammern gefühlsmäßige Prozesse bei der sozialen Wahrnehmung. Erkennen mentaler bzw. kognitiver Zustände anderer. Ein wichtiger Aspekt der sozialen Kognition ist das Erkennen mentaler Zustände anderer Menschen. Dies wird als Theory of Mind bezeichnet. Primack und Woodruff prägten diese Bezeichnung zunächst in Zusammenhang mit ihrer Forschung an Schimpansen. Aber auch auf den Menschen bezogen versteht man darunter die Fähigkeit, eine Vorstellung über die Bewusstseinsvorgänge anderer Menschen zu entwickeln. Was könnte in der anderen Person vorgehen? Welche Gedanken, Gefühle, Absichten könnte sie haben? Den inneren Zustand des anderen zu kennen, ist unter anderem wichtig, um eine mögliche Handlung des anderen vorherzusagen. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass mein Freund sehr sensibel ist, so könnte ich aus einer sozialen Interaktion, in der er von anderen verbal angegriffen wurde, schließen, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit nun verletzt ist. Da er zudem eher introvertiert ist, könnte ich vermuten, dass er sich nicht offen wehren, sondern eher zurückziehen und mit Schweigen reagieren wird. Diese Zuschreibung bzw. in Anführungszeichen Attribution internaler, in Klammern nach außen nicht immer sichtbarer, Zustände wird auch als Mentalisieren bezeichnet. Definition: Theory of Mind, in Klammern TOM, beschreibt die Fähigkeit, die inneren Zustände einer anderen Person zu kennen bzw. nachvollziehen zu können. Den Prozess der Zuschreibung bestimmter Zustände nennt man auch Mentalisieren. Definition Ende. Überprüft wird die Theory of Mind klassischerweise mit dem False Belief Paradigma von Wimmer und Perner aus dem Jahre 1983. Eine bekannte Form hierbei ist beschrieben im Exkurs Sally Ann-Aufgabe. Exkurs: Die Sally Ann-Aufgabe. Eine Versuchsperson sieht, wie zwei Kinder, in Klammern Sally und Ann, in einem Raum sind und ein Spielzeug bei sich haben. Sally platziert dieses an einer bestimmten Stelle A und verlässt den Raum. Die Versuchsperson sieht nun, dass Ann das Spielzeug an einen anderen Ort legt. Als Sally wieder zurückkommt, wird die Versuchsperson gefragt, wo Sally nun wahrscheinlich nach ihrem Spielzeug suchen wird. Da Sally nichts von dem Ortswechsel weiß, wird sie glauben, das Spielzeug befinde sich noch an Stelle A, auch wenn dies natürlich nicht stimmt. Die Versuchsperson hat dagegen ein Informationsprivileg und weiß mehr als Sally. Die Frage ist, ob sie ihr eigenes Wissen auch Sally zuschreibt, also von sich auf andere schließt, oder ob sie fähig ist zu erkennen, dass andere Menschen auch andere Überzeugungen haben können, selbst wenn diese falsch sind. In Klammern siehe hierzu Abbildung 12.6 im gedruckten Buch. Exkursende. Im Bereich der TOM sind zwei Gehirnareale zentral. Der temporoparietale Übergang, TPJ, und der mediale präfrontale Kortex, MPFC. In Klammern siehe hierzu Abbildung 12.7 im gedruckten Buch. Hier fällt auf, dass mit dem MPFC wieder ein Bereich der kortikalen Midline Structures, in Klammern CMS, aktiviert ist, die auch mit dem Selbst in Zusammenhang stehen. Dies könnte daran liegen, dass Mentalisieren eine sehr anspruchsvolle bzw. eine sogenannte High-Level-Aufgabe ist, die besondere Anforderungen an die Aufmerksamkeit von Personen stellt. Typischerweise ist der MPFC an derartigen Aufgaben beteiligt. Es wird außerdem angenommen, dass der MPFC besonders bei überdauernden Zuschreibungen mentaler Zustände eine Rolle spielt, was in unserem Eingangsbeispiel bezüglich der Persönlichkeitseigenschaften, in Klammern der introvertierte Freund, der Fall wäre. Bei klassischen TOM-Aufgaben und damit beim Erkennen von Handlungsabsichten anderer ist vor allem der TPJ aktiviert. Personen, die hier Schädigungen aufweisen, sind auch in ihrer Fähigkeit zur kognitiven Perspektivenübernahme beeinträchtigt. Dies ist beispielsweise bei autistischen Patienten der Fall. Erkennen emotionaler Zustände anderer. Zur sozialen Wahrnehmung gehört natürlich nicht nur das Erkennen mentaler Zustände anderer. Genauso wichtig ist es, die Gefühlszustände anderer beurteilen zu können. Denn auch diese Fähigkeit hilft uns dabei, soziale Situationen einordnen zu können bzw. mit anderen zu kommunizieren, auf sie einzugehen und ihre Handlungen vorherzusagen. Doch wie lässt sich dies neurowissenschaftlich untersuchen? Häufig greift man hierbei auf Studien zurück, bei denen Versuchspersonen Fotos von Gesichtern anderer Personen präsentiert werden. Anhand dieser Fotos sollen die jeweiligen Gesichtsausdrücke bzw. der emotionale Zustand der dargestellten Person beurteilt werden. Wie vertrauenserweckend ist beispielsweise ihr Gesicht? Wie ängstlich oder wie ärgerlich scheint die Person zu sein? Es ist mittlerweile gut belegt, dass bei der Wahrnehmung von Gesichtern ein ganz bestimmtes Hirnareal aktiviert ist. Das fusiforme Gesichtsareal, in Klammern Fusiform Face Area, FFA. Das FFA befindet sich im Gyrus fusiformis bzw. im fusiformen Gyrus, in Klammern FG, der im Übergang zwischen Temporal- und Occipitallappen liegt. Betrachten wir also das Gesicht einer Person, im Gegensatz zu einem Objekt, so ist in diesem Areal eine verstärkte Aktivierung erkennbar. Wenn es jedoch um die Verarbeitung von emotional besetzten Gesichtsausdrücken bzw. emotionalen Stimuli im Allgemeinen geht, so ist eine weitere Hirnstruktur besonders wichtig, die Amygdala, auch Mandelkern genannt. Dies zeigt sich ganz eindrucksvoll in diversen Läsionsstudien. Ein berühmtes Beispiel ist dasjenige einer Frau, die in der Literatur unter SM bekannt ist. Bei ihr war die Amygdala beidseitig geschädigt. Dies hatte zur Folge, dass sie Emotionen bei anderen nur schlecht wahrnehmen konnte. So stufte sie das Ausmaß an Angst, Ärger oder Überraschung in den gezeigten Gesichtern im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen als wesentlich geringer ein. Die Amygdala ist besonders bei der Verarbeitung negativer Stimuli aktiv, die mit Angst, Furcht oder Bedrohung in Verbindung stehen. Interessant dabei ist, dass die Amygdala im Gegensatz zum fusiformen Gyrus bei ängstlichen Gesichtsausdrücken unabhängig davon aktiviert ist, ob der Reiz zuvor als wichtig oder unwichtig beschrieben wurde. Die Amygdala ist also selbst dann beteiligt, wenn unsere Aufmerksamkeit nur gering ist. Gemäß zahlreicher Befunde ist die Amygdala als wichtige, affektive, in Klammern gefühlsbezogene Region anzusehen. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Amygdala auch bei kognitiven Funktionen, wie zum Beispiel dem assoziativen Lernen, beteiligt ist. Abschnitt 12.2.3: Ausgewählte Bereiche der sozialen Wahrnehmung. Zu wissen, wie wir uns selbst bzw. grundsätzlich andere Personen wahrnehmen, ist ja schön und gut. Aber welche Konsequenzen hat dies für unser Verhalten? Und nehmen wir tatsächlich alle Menschen gleich wahr oder machen wir da Unterschiede? Denken Sie an die Stichworte wie soziale Kategorisierung, In- und Out-Group-Bias, Stereotype und Vorurteile, Prosozialität oder Empathie, die uns bereits in den anderen Kapiteln begegnet sind. Diese Phänomene lassen sich auch auf neuronaler Ebene nachweisen. Im Folgenden möchten wir Ihnen daher einige Befunde zu einseitiger Wahrnehmung und damit verbunden auch unterschiedlichem Verhalten gegenüber unterschiedlichen Personen vorstellen. Vorurteile und Stereotype. Eine der ersten Untersuchungen, die implizite Vorurteile mittels fMRT zu untersuchen versuchte, ist jene von Phelps et al., die einen Zusammenhang zwischen der Stärke der kortikalen Aktivität und dem Ausmaß impliziter Vorurteile fanden. Studie: Die Rolle der Amygdala bei impliziten Vorurteilen. Phelps et al. Maßen die Gehirnaktivität ihrer, in Klammern hellhäutigen, Versuchspersonen, während diese Bilder von Gesichtern hell- und dunkelhäutiger Menschen beobachteten. Die Autoren konnten eine tendenziell stärkere Aktivierung der Amygdala bei der Betrachtung dunkelhäutiger Gesichter feststellen. Wie bereits erwähnt, ist die Amygdala an der Verarbeitung emotionaler Stimuli, insbesondere von Furcht oder Bedrohung, beteiligt. Die Aktivierung war umso stärker, je größer die impliziten Vorurteile, in Klammern gemessen mittels impliziten Assoziationstests, IAT, der Versuchspersonen waren. Die Autoren lieferten damit erste Hinweise für eine Beteiligung der Amygdala bei impliziten Vorurteilen, was seither in zahlreichen Studien repliziert werden konnte, so beispielsweise von Cunningham et al. Sie zeigten ihren weißen Versuchspersonen ebenfalls Bilder von dunkel- und hellhäutigen Personen und variierten dabei die Dauer, mit der die Bilder präsentiert wurden. Entweder für eine sehr kurze Zeitdauer, in Klammern subliminal, das heißt unterhalb der Bewusstseinsschwelle, 30 Millisekunden, oder für eine längere Zeitdauer, in Klammern 525 Millisekunden. Wie schon in Studien zuvor, konnten die Autoren eine verstärkte Aktivierung der Amygdala bei der Betrachtung von Bildern dunkelhäutiger Personen finden, aber interessanterweise nur dann, wenn die Bilder subliminal, also unter der Bewusstseinsschwelle, präsentiert wurden. Bei einer längeren Darbietung reduzierte sich dieser Unterschied deutlich zugunsten einer stärkeren Aktivierung im präfrontalen Kortex, in Klammern PFC, sowie im anterioren, zingulären Kortex, in Klammern ACC. Außerdem war das Ausmaß dieses Unterschiedes davon abhängig, wie stark die implizit gemessenen Vorurteile der Versuchspersonen ausgeprägt waren. Studie Ende. Woran liegt es nun, dass die Aktivierung der Amygdala und damit die emotionale Reaktion ausgerechnet dann stärker ausgeprägt waren, wenn die Versuchspersonen die Bilder nicht bewusst wahrnahmen? Die Autoren gehen davon aus, dass die Aktivierung der Amygdala während der sehr kurzen Darbietung eine unmittelbare und unkontrollierte Reaktion darstellt, während bei einer langen Darbietung und, damit verbunden, einer bewussten Verarbeitung der Bilder vorwiegend Areale aktiviert werden, die mit Inhibition, Konflikt und Kontrolle assoziiert sind, in Klammern PFC, ACC. Die Versuchspersonen haben also scheinbar versucht, die, in Klammern sozial, unerwünschte, vorurteilsbehaftete Reaktion gegenüber Gesichtern dunkelhäutiger Personen zu kontrollieren bzw. zu unterdrücken. Wie sieht es aber nun aus, wenn nicht Vorurteile, sondern Stereotype untersucht werden? Zeigen sich hierfür vergleichbare Ergebnisse? Vorweg sei gesagt, dass weit weniger Forschung zu diesem Bereich existiert. Amodio und Divine gehen aber dennoch davon aus, dass Vorurteile und Stereotype zwei voneinander unabhängige und unterscheidbare Prozesse darstellen. Implizite Stereotype basieren ihrer Ansicht nach auf der Repräsentation konzeptuellen Wissens und sind vorwiegend in kortikalen Regionen angesiedelt, in Klammern im Gegensatz zu impliziten Vorurteilen, die subkortikalen Arealen, zum Beispiel der Amygdala, zugeschrieben werden. Folglich sind implizite Vorurteile eher als evaluativ-affektive Prozesse zu betrachten, repräsentiert durch eine verstärkte Aktivierung der Amygdala, während implizite Stereotype eher kognitive Prozesse darstellen, was emotionale Reaktionen jedoch nicht ausschließt. Quadflieg et al. Untersuchten die neuronalen Korrelate impliziter Stereotype und ließen ihre Versuchspersonen dazu in unterschiedlichen Durchgängen beurteilen, ob bestimmte Verhaltensweisen bevorzugt von einem bestimmten Akteur ausgeführt werden. In Klammern zum Beispiel, wird eine bestimmte Verhaltensweise eher von Frauen oder Männern gezeigt? Und ob sie an einem bestimmten Ort, in Klammern zum Beispiel, wird eine bestimmte Verhaltensweise eher drinnen oder draußen gezeigt, stattfinden? Im Gegensatz zur Beispielstudie ging es hierbei um geschlechtsspezifische Stereotype. Die Autoren werteten die Ergebnisse getrennt für die beiden Bedingungen Akteur versus Ort aus und filterten zusätzlich die Bedingungen heraus, in denen Stereotype abgefragt wurden, und verglichen sie mit allen Bedingungen. Hier zeigte sich, dass Geschlechtsstereotype mit Aktivität in Gehirnregionen assoziiert sind, die bei der Repräsentation von Handlungswissen, in Klammern zum Beispiel linker temporaler Gyrus, linker supramarginaler Gyrus, sowie bei Bewertungsprozessen, in Klammern zum Beispiel VMPFC, Amygdala, beteiligt sind. Es zeigen sich also vorwiegend kortikale Aktivierungen, die mit kognitiven Prozessen in Verbindung stehen, was die Abgrenzung gegenüber Vorurteilen unterstützt. Prosoziales Verhalten und Empathie. Welche Auswirkungen kann nun eine verzerrte Wahrnehmung für unser Ausmaß an Empathie bzw. unsere Bereitschaft zu prosozialem Verhalten haben? Hierzu sei vorweggenommen, dass es schwierig ist, prosoziales Verhalten mittels fMRT zu messen. Die Handlungsmöglichkeiten einer Versuchsperson sind hier natürlich stark eingeschränkt. Wie soll sie auch im Scanner liegend einer anderen Person helfen? In der Forschung versucht man daher, bestimmte Komponenten prosozialen Verhaltens zu erfassen und deren neuronale Korrelate zu bestimmen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Empathie-Altruismus-Hypothese. Diese beschreibt Empathie als eine notwendige Voraussetzung für Hilfeleistung. Unabhängig davon, ob man dieser Hypothese nun Glauben schenkt oder nicht, stellt das Konstrukt der Empathie bereits eine wichtige Komponente von prosozialem Verhalten dar. Entsprechend häufig ist sie in den fMRT-Untersuchungen untersucht worden. Um die neuronalen Befunde hierzu besser verstehen zu können, ist es jedoch notwendig, zunächst einige grundlegende Aspekte zum Thema Empathie zu klären. Grundlagen zur Empathie. Die Arbeiten im Bereich Empathie sind zum einen wesentlich für den neurowissenschaftlichen Bereich des pro- und antisozialen Verhaltens, zum anderen aber auch für das gesamte Fach Social Neuroscience. Dies liegt vor allem auch daran, dass Empathie per Definition sehr vielschichtig ist und daher auch ganz unterschiedliche inhaltliche Aspekte bzw. psychologische Funktionen umfasst. Allgemein gesprochen versteht man unter Empathie die Fähigkeit, einen Einblick in die Gefühle und Gedanken anderer Menschen zu haben, und zwar aufgrund von Beobachtung, eigener Gedächtnisleistung, gesammeltem Wissen und Prozessen der Schlussfolgerns. Man geht davon aus, dass sich Empathie aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt. Zwar unterscheiden sich die vielen verschiedenen Auffassungen von Empathie darin, welches diese Komponenten sein sollen, dennoch lässt sich häufig die Einteilung in eine kognitive, affektive und motorische Komponente finden. Kognitive Empathie meint dabei hauptsächlich zu wissen, was die andere Person fühlt bzw. was in dieser vorgeht. Es geht also um die internalen Zustände anderer Menschen, was sich mit der Definition zur Theory of Mind deckt, die einen Teilaspekt von Empathie darstellt. Unter emotionaler Empathie versteht man die Fähigkeit, nachzuempfinden, was der andere fühlt und möglicherweise auch dessen Emotionen zu teilen. Hierunter fallen Begriffe wie Mitgefühl oder Anteilnahme. Schließlich wird mit der motorischen Empathie der Aspekt der Nachahmung aufgenommen. Vielleicht ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Babys oft anfangen zu weinen, wenn sie ein anderes Baby schreien hören. Oder Sie haben bei sich selbst gemerkt, dass Ihr Gesicht schmerzverzerrt ist, obwohl Sie nur Ihrem Freund zuhören, der Ihnen haargenau von seiner Knieoperation berichtet. In beiden Fällen werden die eigenen motorischen Antworten an diejenigen des anderen angepasst, was häufig auch als Motor Mimicry bzw. Facial Empathy, wenn es um den Gesichtsausdruck geht, bezeichnet wird. Definition: Empathie ist die Fähigkeit, sich in den gefühlsmäßigen und gedanklichen Zustand einer anderen Person einzufühlen bzw. diesen verstehen und nachvollziehen zu können. Zugleich besteht aber eine Grenze zur anderen Person, das heißt, es kann zwischen eigener und anderer Person unterschieden werden, in Klammern Detachment. Empathie setzt sich dabei aus unterschiedlichen Komponenten zusammen. Häufig wird hierbei nach kognitiver, emotionaler und motorischer, in Klammern mimischer Empathie unterschieden. Definition Ende. Eingeschränkte Empathie und Prosozialität. Wir wissen, dass das Ausmaß an Empathie stark davon abhängen kann, auf welche Person sich die empathische Antwort bezieht. Dies spiegelt sich auch auf neuronaler Ebene wider. So fanden Matur, Harada, Lipke und Chiao ein spezielles Aktivitätsmuster bei Empathie gegenüber Mitgliedern der Eigengruppe. Dieses unterschied sich von dem Aktivitätsmuster, das typischerweise bei Empathie zu beobachten ist, in Klammern ohne eine Trennung in Eigen- und Fremdgruppe. Empathie steht häufig in Verbindung mit einer Aktivierung des anterioren zingulären Kortex, in Klammern ACC, der anterioren Insula, in Klammern AI, und Teilen des Cerebellums bzw. Kleinhirns. Diese Regionen werden vorwiegend der affektiven Komponente von Empathie zugeteilt. Nun fanden Matur et al. Jedoch, dass beim Betrachten von Bildern, die Menschen in schmerzvollen Situationen zeigten, zusätzlich noch eine weitere Region aktiv war, wenn es sich speziell um Empathie gegenüber Mitgliedern der Eigengruppe, in Klammern hier gleiche ethnische Herkunft, handelte. Der mediale präfrontale Kortex, in Klammern MPFC. Interessant war, dass das Ausmaß der Aktivierung im MPFC in Verbindung zum In-Group-Bias, in Klammern Ausmaß, in dem die In-Group gegenüber der Out-Group bevorzugt wird, stand. Je stärker die Aktivität im MPFC war, desto ausgeprägter war auch das Hilfeverhalten gegenüber der In-Group im Gegensatz zur Out-Group, in Klammern siehe hierzu Abbildung 12.7 im gedruckten Buch. Einen weiteren Beleg für personenabhängige Empathie auf neuronaler Ebene liefert folgende Studie. Studie: Empathie in Abhängigkeit von wahrgenommener Fairness. In der Untersuchung von Singer et al. Sollten die Versuchspersonen zunächst eine Version des Gefangenendilemmas spielen. Hierbei konnten die beiden beteiligten Spieler entweder durch Kooperation versuchen, einen möglichst hohen Geldbetrag zu erhalten, oder aber sie verrieten sich gegenseitig, was dann aber auch mit einem geringeren finanziellen Betrag verbunden war. Die Versuchspersonen spielten dabei mit einem Konföderierten, das heißt einem Eingeweihten des Versuchsleiters. Es wurde variiert, ob sich der Konföderierte fair, in Klammern hohe Angebote, oder unfair, in Klammern niedrigere Angebote verhielt. Ein Manipulationscheck stellte sicher, dass die Versuchspersonen den geizigen Spieler tatsächlich auch als unfair einstuften bzw. den großzügigen als fair. Nach dem Spiel kam es dann zur eigentlichen FMRT-Messung, bei der untersucht werden sollte, ob es Unterschiede in der empathischen Antwort gegenüber den beiden Konföderierten gab. Gemessen wurde dabei Empathie bzw. Schmerz, das heißt die empathische Antwort gegenüber einer Person, die einen sensorischen Schmerzreiz erfährt. Dazu wurde sowohl den Versuchspersonen als auch den beiden Konföderierten an der Hand ein elektrischer Reiz, in Klammern entweder stark oder schwach, zugefügt. Vor jedem Durchgang wurde den Versuchspersonen angezeigt, wem der Schmerz zugefügt wurde. Entweder ihr selbst, dem fairen oder dem unfairen Konföderierten. Die Ergebnisse zeigten, dass die für schmerzbezogene Empathie typischen Areale aktiviert waren, in Klammern anteriore Insula, ACC, wenn der faire Spieler den elektrischen Impuls erhielt. Diese Aktivierung und somit die empathische Reaktion wurde jedoch stark reduziert, in Klammern nur bei männlichen Teilnehmern, wenn die Versuchspersonen zusahen, wie dem unfairen Spieler Schmerz zugefügt wurde. Hier kam es stattdessen zu einer Aktivität im Nucleus Accumbens, einer Region, die zum Belohnungskreislauf gehört. Interessanterweise war diese Aktivierung begleitet von dem Wunsch, sich an dem unfairen Spielpartner zu rächen, was nach dem Experiment mittels Fragebogen erfasst wurde. Studie Ende. Diese Studie macht deutlich, dass unser Ausmaß an Empathie modulierbar ist und stark davon abhängt, wie wir andere Menschen wahrnehmen bzw. wie wir deren Sozialverhalten bewerten. Wahrgenommene Fairness erhöhte also das empathische Empfinden, was sich in einer verstärkten Aktivierung der anterioren Insula sowie des anterioren Cingulums zeigt. Dagegen lehnen wir unfaire Personen ab und ordnen sie einer symbolischen Outgroup zu. In diesem Fall reduzieren sich die Aktivität in den empathiebezogenen Regionen, in Klammern Siehe hierzu Abbildung 12.8 im gedruckten Buch. An dieser Stelle wird außerdem die Rolle des Nucleus Accumbens wichtig. Diese Kernstruktur ist ein wichtiger Bestandteil des Belohnungssystems und stark an emotionalen Lernprozessen, in Klammern zum Beispiel operante Konditionierung, dem Ausdruck von Motivation und Vorlieben sowie bei der Ausbildung und Aufrechterhaltung von Sucht beteiligt. Dies liegt unter anderem daran, dass sich im Nucleus Accumbens viele Dopamin-D2-Rezeptoren befinden, die bei der synaptischen Übertragung vieler Drogen, in Klammern Amphetamine, Kokain, Opiate etc. zentral sind. Grundsätzlich ist die Stimulation von D2-Rezeptoren auch für ein Glücksgefühl verantwortlich. Welche Bedeutung hat die Aktivität im Nucleus Accumbens nun in der dargestellten Studie? Die Autoren vermuten, dass wir, in Klammern zumindest die männlichen Personen, uns möglicherweise freuen bzw. es als eine Genugtuung oder Belohnung erleben, wenn eine Person, die sich zuvor unfair verhalten hat, in irgendeiner Weise einen Nachteil erfährt. Wie sich die Empfindung von Empathie auf nachfolgendes Verhalten auswirken kann, zeigt eine aktuelle Studie von Hein, Silani, Preuschow, Batson und Singer. Die Autoren untersuchten die neuronalen Korrelate potenziellen Hilfeverhaltens gegenüber der Eigen- und Fremdgruppe. Dabei sahen Fußballfans, wie entweder einem Fan der eigenen oder einem Fan einer anderen Mannschaft Schmerz zugefügt wurde. Sie hatten die Möglichkeit, diesem zu helfen, indem sie den Schmerz an dessen Stelle auf sich nahmen. In Klammern nun wurde ihnen der Schmerzreiz zugefügt. Nicht überraschend war, dass Mitgliedern der Eigengruppe, in Klammern Fans der Lieblingsmannschaft, häufiger geholfen wurde. Interessant war allerdings, dass dieses Helfen mit einer signifikant stärkeren Aktivierung der anterioren Insula, in Klammern Empathieregion, einherging. Dagegen ging dem Nichthelfen eines Mitglieds der Fremdgruppe eine Aktivierung im Nucleus Accumbens voraus, in Klammern Teil des Belohnungsnetzwerks. Die Befunde bezüglich der Nucleus Accumbens Aktivierung beider Studien decken sich also und unterstützen die Hypothese, dass wir so etwas wie Schadenfreude empfinden, wenn wir Mitglieder der Fremdgruppe leiden sehen. Allerdings muss eine Aktivierung des Nucleus Accumbens nicht zwangsläufig mit Belohnung im in Anführungszeichen negativen Sinne, in Klammern Schadenfreude, Nichthelfen, verbunden sein. Belohnungszentren können umgekehrt auch aktiviert sein, wenn wir zum Beispiel ein Foto von unserem Partner sehen oder einer Mutter Fotos von ihrem Kind gezeigt werden, also bei partnerschaftlicher und mütterlicher Liebe. Gleiches gilt für den Bereich Freundschaft. Bartels und Seki postulieren sogar, dass in diesem Fall Aktivität in Gehirnregionen unterdrückt wird, die mit negativen Emotionen und sozialen Urteilen über die Person in Verbindung stehen. Folglich spiegelt sich die Enge einer Beziehung in einem ganz bestimmten neuronalen Aktivitätsmuster wieder. Wir sehen also, dass sich Verhaltensdaten, wie etwa gruppenabhängige Personenwahrnehmung und damit verbundene eingeschränkte Hilfeleistung, auch in den hirnphysiologischen Korrelaten ausdrücken. Validität von FMRT-Studien im Bereich Prosozialität. Wie bereits angedeutet, besteht die Schwierigkeit darin, wirkliches Verhalten mittels FMRT zu erfassen. Wir wissen beispielsweise nicht sicher, ob eine Aktivierung in empathiebezogenen Arealen tatsächlich auch zu einem Einschreiten in einer konkreten Situation führen würde. Reicht das Empfinden von Empathie bzw. eine Aktivierung in entsprechenden Arealen also aus, um nachfolgendes Hilfeverhalten vorhersagen zu können? Wie Sie bereits aus Kapitel 4 wissen, wird diese Frage auch innerhalb der klassischen Sozialpsychologie nach wie vor stark diskutiert. Laut Batson ist ein hohes Ausmaß an Empathie hinreichend für späteres Hilfeverhalten, was zunächst dafür spricht, dass auch eine Aktivierung in empathiebezogenen Arealen zu prosozialem Verhalten führen könnte. Aber Hilfeleistung kann beispielsweise auch aufgrund von egoistischen Kosten-Nutzen-Überlegungen oder evolutionspsychologischen Motiven erfolgen. In diesem Fall wäre eine empathiebezogene Aktivierung der anterioren Insula oder des ACC eher unwahrscheinlich, auch wenn eine Hilfeleistung grundsätzlich möglich wäre. Um diesem Problem wirksam begegnen zu können, sollten Studien daher so konzipiert sein, dass sie auch tatsächliches Hilfeverhalten erfassen. Sie müssen valide sein. Die Entwicklung derartiger Studien steckt allerdings noch in den Kinderschuhen. Dennoch findet man vereinzelt Beispiele, die mitunter sehr kreativ sind. So etwa die Studie von Maston, Morelli und Eisenberger, die versuchten Empathie bei sozialem Schmerz bzw. sozialem Ausschluss, in Klammern nicht wie meist sensorischem Schmerz, auf neuronaler Ebene zu messen und mit nachfolgendem prosozialen Verhalten in Verbindung zu bringen. Dies ermöglichten sie, indem die Versuchspersonen zunächst den sozialen Ausschluss eines Opfers bei einem Beispiel beobachteten und anschließend die Möglichkeit hatten, diesem per Schreiben eines Briefes zu, in Anführungszeichen, helfen. Das Ergebnis war zum einen, dass die klassischen Gehirnareale für Empathie zwar aktiviert waren, aber zusätzlich um kognitive Regionen erweitert wurden, die mit Mentalisieren in Verbindung stehen, in Klammern Bereiche des MPFC und der PCC. Das bedeutet, dass mit sozialem Schmerz möglicherweise eher die kognitive Komponente von Empathie erfasst wird, was wiederum verdeutlicht, wie vielschichtig dieses Konstrukt ist. Zum anderen konnte gezeigt werden, dass die Aktivität der anterioren Insula und des MPFC in direktem Zusammenhang mit nachfolgendem Hilfeverhalten gegenüber dem Opfer stand. Abschnitt 12.3. Abschließende Bemerkungen. Die Befunde im Bereich prosozialen Verhaltens verdeutlichen sehr anschaulich, worin wesentliche Aufgaben der sozialen Neurowissenschaften liegen. Einerseits nämlich in der Operationalisierung bestimmter Konstrukte, verbunden mit Fragen nach Reliabilität und Validität, andererseits in der Klärung von aktuellen Forschungsfragen aus der klassischen Sozialpsychologie. Zukünftige neurowissenschaftliche Forschung sollte also versuchen, neuronale Aktivität mit möglichst verhaltensnahen Daten zu verbinden. Darüber hinaus gilt es, diejenigen Bereiche der klassischen Sozialpsychologie verstärkt herauszugreifen, bei denen man mit der üblichen Methodik nicht mehr weiterkommt. Wie eingangs beschrieben, sollte das Ziel der sozialen Neurowissenschaften nicht ausschließlich im sogenannten Mapping bestehen, das heißt in einer Auflistung, welche Gehirnareale bei welchen Aufgaben aktiv sind. Vielmehr sollte es auch darum gehen, durch die spezifische Methodik der sozialen Neurowissenschaften eine weitere Herangehensweise zur Klärung von Forschungsfragen zu haben. Nur so können Effekte auf unterschiedlichsten Untersuchungsebenen, in Klammern verhaltensbezogen, gefühlsmäßig, neuronal etc. gezeigt und repliziert werden. Testergebnisse aus verschiedenen Disziplinen können einander ergänzen und vielleicht sogar in eine Theorie integriert werden. Insofern dienen die Methoden der sozialen Neurowissenschaften dazu, ein umfassendes Bild innerhalb der sozialpsychologischen Forschungsthemen zu bekommen. Und getreu dem Motto einer umfassenden Betrachtungsweise haben daher auch wir versucht, Ihnen mit diesem Kapitel einen kleinen Einblick in das sehr große Gebiet Social Neuroscience zu geben, um damit auch gleichzeitig darauf hinzuweisen, wie vielschichtig Sozialpsychologie und damit auch die sozialpsychologische Forschung ist.